Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zum ersten Sportpodcast des Tages. Wir sprechen heute über die Angst der Bundesligisten vor der zunehmenden Bedeutungslosigkeit.
Und wir schauen auf die Zukunftsplanungen des FC Bayern in Sachen Abwehr.
Und wir hören von Snowboard-Ass Ramona Hofmeister, warum sie trotz Goldhoffnung gar nicht so richtig Vorfreude auf Olympia verspürt.
Und wir lassen uns von Sportmediziner Wilhelm Bloch seine Omikron-Angst um Olympia schildern.
Und wir haben dazu noch Top und Flop, blicken zurück auf das heutige Datum in der Sportgeschichte. Und da ist viel passiert. Wir nehmen das mal genauer unter die Lupe.
Guten Morgen zu Stand jetzt, wie immer unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin, wie immer, Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Die Politik hat mal wieder über Corona-Regeln entschieden, für uns Normalos, aber auch für den Spitzensport, auch die sind betroffen. Am Montag, da hatten Bund und Länder beschlossen, dass es beim Status quo der Corona-Maßnahmen erstmal bleiben soll und damit die Zuschauerfrage für den Profisport dann auch erst am 9. Februar einheitlich geklärt werden soll.
Mindestens bis dahin gelten dann unterschiedliche Lösungen in den Bundesländern. Die verschiedenen Modelle der Länder reichen derzeit von null Zuschauer, wie wir das jetzt ganz oft gesehen haben, bis zu einer Auslastung bis zu 50%. Es ist aber davon auszugehen, dass die Landesregierungen wie in der Vergangenheit ihre Regeln nachjustieren, sodass am Ende wieder nur ein neuer Flickenteppich entsteht.
Ja, das ist wirklich zu befürchten. Aber selbst wenn die Staats- und Senatskanzleien bis zum 9. Februar eine einheitliche Regelung vereinbaren sollten, dann spricht dann tatsächlich aus Erfahrung wirklich was dafür. Und das wissen wir jetzt nach 2 Jahren Pandemie, dass da eigentlich nichts lange Bestand haben wird. Also auch dann wird immer noch weiter rumgedoktert. Das wird nichts Einheitliches geben, nie wieder.
Ja, ein bisschen nervig ist es schon. Und das bringt nicht nur Aki Watzke auf die Palme, denn der ist darüber richtig sauer.
Ja, der ist sauer, aber man hört aus seinen Worten nicht nur Sauerkeit oder nicht nur Wut, man hört da auch ein bisschen Angst raus. Denn Furcht und Sorge der Milliardenbranche Fußball vor der zunehmenden Bedeutungslosigkeit schwingt da mit. Und wenn der Fußball bedeutungslos wird, ja, dann droht ihm irgendwann vielleicht das aus, zumindest in der aktuellen Form.
Naja, das ist ja auch keine leichte Situation. Das haben wir ja schon seit Monaten beobachtet, dass das Interesse am Fußball rückläufig ist. Denn selbst in den Phasen, als mehr Zuschauer erlaubt waren, wurden die Kapazitäten längst nicht überall ausgenutzt. Und jedes Spiel, das jetzt noch vor leeren Rängen ausgetragen wird, forciert natürlich diese Entwicklung.
Und daher wäre es jetzt eigentlich auch klug, wenn jetzt Watzke und Co. nicht so viel rumpoltern würden, jetzt nicht rumpöbeln über die Situation, sondern sich genauso wie die gesamte Branche mal insgesamt einfach mal hinterfragen. Alle Beteiligten sollten sich mal die Frage stellen, warum wird Fußball offenbar doch nicht so vermisst, wie alle das gern hätten und immer behauptet haben, dass es so wäre.
Ja, und müssten nur mal mich fragen zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel ein Kernthema, das die Menschen garantiert abstößt. Das sind die Auswüchse des Profifußballs mit diesen unanständigen Millionengehältern. Wir alle haben im Moment zu krapsen an dieser Pandemie, viele Freiberufler etc., no income, wenig income. Und es wird halt noch über Millionen Verträge verhandelt. Diese Kluft zwischen Fan und den Mannschaften, die ist einfach zu groß. Das ist für mich das schon mal als allererstes.
Also die Antwort ist auf jeden Fall nachvollziehbar, teile ich auch absolut. Aber ich glaube, das ist den Protagonisten ein bisschen zu einfach. Und das hat zwei Gründe. Sie sind ja selbst für diese Auswüchse erstmal verantwortlich. Und da beißt sich die Katze irgendwo in den Schwanz. Sie profitieren natürlich auch selbst davon. Denn du musst mir mal den zeigen, der astronomisch verdient und dann sagt, diese astronomischen Gehälter, die gehen gar nicht. Also der das ganze System da in Frage stellt.
Naja, klar. Also und warum sollte der denn auch auf irgendwas verzichten? Man macht er natürlich nicht. Ja, es ist ein Teufelskreis und der macht den Profiteuren wie Watzke natürlich vor allem eines. Ziemliche Angst.
Stand jetzt aktuell.
Über die Zukunftsplanung des FC Bayern haben wir uns neulich ja hier schon mal ausgiebig unterhalten. Wie sieht's aus? Also jetzt zum Beispiel sieht's so aus, dass die Position von Niklas Süle frei werden könnte, wenn das stimmt, was die Bild-Zeitung in Übereinstimmung auch mit Berichten von Sport 1 vermeldet. Will er das verbesserte Angebot des FC Bayern nicht annehmen, wird im Sommer dann ablösefrei gehen.
Ja, das ist für Bayern sportlich erstmal schmerzhaft. Julian Nagelsmann hat ja Süles Qualitäten neulich erst wieder hervorgehoben. Und es ist vor allen Dingen in Zeiten von Corona natürlich auch finanziell schmerzhaft. Denn selbst die Bayern haben ja mit Umsatzeinbußen zu kämpfen. Auch die haben Probleme. 150 Millionen Euro fehlen da so roundabout. Und nach David Alaba, Jerome Boateng und Javi Martinez wäre Süle jetzt innerhalb von 12 Monaten gleich der 4. Abwehrspieler, den sie ablösefrei ziehen lassen würden.
Also entweder nach England oder nach Spanien, Newcastle und Chelsea oder sogar der FC Barcelona sollen Interesse an ihm haben und Bayern braucht nun einen Nachfolger für die Lücke in der Innenverteidigung. Wer könnte das wohl sein?
Ja, da wird ja schon eifrig spekuliert, da werden ja Namen dann auch ins Feld geführt, Andreas Christensen zum Beispiel oder Antonio Rüdiger, beide vom FC Chelsea, die werden da gehandelt. Da könnte man fast tauschen, denn Tuchel soll ja auch großes Interesse an Süle haben. Und dann gibt's ja auch noch welche, die die Namen Ginter und Zakaria aus Gladbach ins Gespräch bringen. Auch die sollen ja angeblich im Münchner Fokus stehen und das würde insgesamt zumindest finanziell auch erstmal Sinn machen, wenn sie sich um die 4 da kümmern würden, denn alle 4 haben im Sommer auslaufende Verträge, also die würden schon mal keine Ablöse kosten. Die würden, also Süle wird nichts einbringen, aber der Nachfolger würde dann auch erstmal zumindest keine Ablöse kosten.
Naja, wir liegen ja auch vom sportlichen Niveau so ungefähr auf der Linie von Niklas Süle, dessen Abgang sicher zu kompensieren wäre, muss man sagen. Schwierig wäre es, wenn Manuel Neuer nicht verlängern würde, aber die Bosse, die gehen fest davon aus, dass er seine Karriere dann in München beenden wird.
Und bei Serge Gnabry, da hoffen sie ja auch, dass er ja vielleicht nicht seine Karriere da beendet, aber dass er zumindest erstmal dann nochmal seinen Vertrag verlängert, wie das ja schon bei Kimmich, Goretzka und Coman geklappt hat. Und ja, auch Lewandowski und Müller, die sollen ja möglichst schnell verlängern. Die sind immerhin noch bis 2023 gebunden. Und die wären nur wirklich nicht ohne weiteres zu ersetzen.
Top und Flop.
Top des Tages ist Skirennläuferin Sarah Hector aus Schweden, denn die hat 10 Tage vor dem Auftakt der Olympischen Winterspiele in Peking ihre Medaillenambitionen unterstrichen. Sie gewann den Weltcup-Riesenslalom an Kronplatz vor Petra Vlova und Tessa Worley. Michaela Schifrin fiel vom 3. dann noch auf den 5. Rang zurück.
Und Flop des Tages sind die Unsportlichkeiten von Nick Kyrgios, der australische Tennisspieler, der macht ja regelmäßig negativ mit Störmanövern, mit provokantem Nachäffen der Gegner und auch mit permanentem Aufwiegeln der Zuschauer von sich reden, wie jetzt wieder bei den Australian Open. Und Leidtragende waren in der Doppelkonkurrenz der Deutsche Tim Pütz und dessen neuseeländischer Partner Michael Venus im Viertelfinale. Und da hinterher nach der Niederlage hat Pütz ziemlich geschimpft, was er da teilweise zwischen dem 1. und 2. Aufschlag macht. Das hat nichts mit Entertainment und witzig zu tun. Das ist einfach nur unsportlich. So schimpfte er gegen Kyrgios, der zusammen mit Thanasi Kokkinakis am Ende die Oberhand behielt. Offenbar nicht mit so ganz sauberen Mitteln.
Stand jetzt aktuell.
Gucken wir mal in Richtung Olympia. Ramona Hofmeister, das ist ja eine der realistischsten Goldhoffnungen aus Deutschland bei Olympia in Peking. Die Snowboarderin, die hatte ja vor 4 Jahren schon Bronze in Pyeongchang gewonnen. Jetzt will sie mehr.
Ja, allerdings ist trotz verbesserten Aussichten als 2018 ihre Vorfreude auf die Olympischen Spiele deutlich geringer als damals. Das hat sie im Interview mit dem Sportinformationsdienst erzählt.
Ja, natürlich ist Olympia das Größte für mich und das ist einfach das größte Ziel, wo man alle 4 Jahre hin will. Und ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich da jetzt zum 2. Mal mit dabei sein darf. Dennoch merke ich, dass ja einfach alles, was da gerade so drumherum passiert, dass es einfach schwierig macht, dass man sich so drauf freut. Und ich merke auch, dass die Vorfreude nicht ganz so groß ist wie vor 4 Jahren.
Und das hat natürlich mit den Begleitgeräuschen zu tun, den Menschenrechtsverletzungen in China, allem, was da diskutiert wird, der Angst vor Datendiebstahl und natürlich auch der Gefahr durch Corona, aber auch damit, dass sie ja nur einen einzigen Wettbewerb hat, einen Tag, von dem letztlich alles abhängt.
Natürlich ist es der Riesentraum, ja, als Olympiasiegerin wieder heimfliegen zu dürfen. Aber es ist halt eine schwere Umsetzung, würde ich sagen. Wir haben nur einen einzigen Wettkampftag. Bei uns ist ja nur der Riesenslalom olympisch, der Slalom leider nicht mehr. 2014 Sochi war ja noch dabei, 2018 schon nicht mehr. Und deswegen ist es ja für uns auch schon schwieriger, sich darauf einzustellen, wenn man nur einen Tag hat, wo halt alles passen muss, wo alles stimmen muss, wo man 100%ig fit sein muss. entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Vielleicht fahre ich auch durchs erste Tor durch. Ich wäre natürlich glücklich, also überglücklich, wenn es wieder mit einer Medaille klappen würde und bestenfalls natürlich noch in einer anderen Farbe.
Das wünschen wir ihr natürlich. Sie traut sich ja auch alles zu, aber was traut sie dem Snowboard-Team Germany zu?
Also ich traue uns sehr viel zu, vor allem auch in der Freestyle-Branche. Die sind jetzt, ich würde sagen, in den letzten Jahren rasant angestiegen. Also sind jetzt auch so gut wie immer am Podium vertreten und ja, können da jetzt auf jeden Fall auch richtig gut mitfahren. Freut mich auch richtig, sind wir auch mal dabei und fleißig am Anfeuern, wenn man die Möglichkeit hat, das irgendwo anzuschauen. Also irgendeine Anzahl von Medaillen will ich da jetzt nicht angeben, aber ich denke, dass alle einfach ihr Bestes zeigen und so, wenn es wie die letzten Rennen ist, dann ist da auf jeden Fall einiges möglich.
Ramona Hofmeister, deutsche Goldhoffnung im Snowboard, im Interview mit dem Sportinformationsdienst. Vielen Dank dafür.
Heute in der Sportgeschichte.
Am heutigen Tag im Jahr 1913, da wurde Jim Thorpe, dem Doppel-Olympiasieger im 5- und 10-Kampf bei den Olympischen Spielen 1912, seine Medaillen, die wurden ihm wieder aberkannt. Es kam nämlich raus, dass er das gegen das Amateurstatut verstoßen hatte, als er zu Studentenzeiten in den Semesterferien mal für Baseball-Einsätze knapp $40 kassiert hatte. Also diese Geschichte, die ist ziemlich spannend, hat auch 70 Jahre später zum Glück noch ein Happy End. Ihr könnt sie nachhören in unserem Olympia-Podcast, das Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de. Da müsst ihr ein bisschen blättern, weil aktuell bereiten wir euch da ja auch auf die Olympischen Winterspiele vor und da kriegt ihr gerade dann in vorderster Front bei den Geschichten auf Flair der Ringe Olympedia, unser olympisches Nachschlagewerk in akustischer Form. Da stellen wir euch gerade auch noch die Wettbewerbe bzw. die Sportarten bei Olympia im Winter vor.
Ja, aber Flair der Ringe ist super. Aber höre ich auch immer mit viel, viel Interesse. Schöne Hintergrundinformationen, Dinge, Kuriositäten. Also ich finde ja, da macht Olympia noch mehr Spaß, wenn man so ein kleines bisschen dann so Insiderwissen und auch Geschichten von früher. Wir sagen ja immer, da könnt ihr euer Wissen an der Kaffeemaschine, ja, wenn ihr im Büro seid oder bei einer Zoom-Konferenz oder was auch immer, dann so ein bisschen klugscheißen. Das geht damit noch viel besser, wenn jetzt gleich Olympia kommt, ne? Also das unser großer Hörer. Tipp, möchte ich sagen. Ja, und wir machen gleich weiter mit Olympia. 1924 nämlich bei den ersten Olympischen Winterspielen im französischen Chamonix. Da gewann der US-Eisschnellläufer Charles Jouton als allererster eine Goldmedaille. Und das waren damals die 500 Meter im Eisschnelllauf.
Und Olympische Winterspiele, die ziehen sich auch wie so ein roter Faden durch diesen Tag in der Sportgeschichte. 56 in Cortina d'Ampezzo, da wurden die 7. Winterspiele eröffnet auf den Wettkampfstätten. Übrigens die 1981 im Bond-Film For Your Eyes Only, die Kulisse einiger actionreicher Verfolgungsjagden bildeten. Mit Skiern in der Bobbahn und mit Alpinskien, glaube ich, die Schanze runter. Also jeden normalen hätte es da die Kreuzbänder und die Achillessehne zerfetzt, aber nicht Roger Moore. Der war zwar da schon uralt, aber der hat das trotzdem noch gestanden.
Der 26. Januar war aber auch der Tag, an dem Highschool-Basketballer Danny Heater einen bis heute nicht gebrochenen Rekord aufstellte. Er erzielte 135 Punkte in einem einzigen Spiel, 55 davon alleine in den letzten 10 Minuten des Spiels. Außerdem pflückte er noch 32 Rebounds. Ich frage mich, ob der Gegner da auch auf dem Platz war.
Ja, das ist die große Frage. Auf jeden Fall war 1997 ein Gegner, beziehungsweise da waren zwei Teams im Super Bowl-Finale. Super Bowl 31, den gewannen am Ende die Green Bay Packers gegen die New England Patriots in New Orleans mit 35-21. MVP wurde Desmond Howard und ich bin bei dem Spiel eingeschlafen. Einer meiner vielen missglückten Versuche, mit American Football warm zu werden. Es hat auch bis heute nicht geklappt. Aber das klären wir, oder da reden wir ja regelmäßig drüber.
Ja, nächste Saison. Das stimmt, wenn im Februar, im Februar jetzt der Super Bowl ist, also ich glaube ja, die Rams gegen die Chiefs, ich glaube, das wird ein Endspiel, bei dem du nicht einschlafen würdest. Wobei Green Bay Packers gegen New England Patriots, da wer da einschläft, naja gut, es ist, muss ja nicht, ja. Und zum Abschluss haben wir noch einen traurigen Jahrestag, muss man sagen, denn der Basketballsport verlor eine seiner größten Persönlichkeiten, eine lebende Legende. Heute vor 2 Jahren starb NBA-Superstar Kobe Bryant zusammen mit seiner Tochter und weiteren Insassen bei einem Helikopterabsturz in den Hügeln oberhalb von Calabasas.
Stand jetzt aktuell.
Die gedämpfte Vorfreude von Ramona Hofmeister auf Olympia, die haben wir ja eben schon gehört und die ist ja auch völlig verständlich und nachvollziehbar. Und sie wird einem noch klarer, wenn man hört, wie Sportmediziner Wilhelm Bloch die Situation rund um die Winterspiele beim SED eingeschätzt hat.
Ja, denn der macht sich im SED-Interview vor allem wegen der sich weiter ausbreitenden Omikron-Variante Sorgen.
Ja, die Olympiade wird nicht einfach. Und ich weiß nicht, was uns da erwarten kann. Ich meine, wir müssen natürlich davon ausgehen, dass in China ein extrem rigoroses Regime gefahren wird. Man hat hochsensitive PCR-Tests und die Chinesen können das sehr gut. Also da keine Frage. Es wird wahrscheinlich schon im Vorhinein so sein, dass einige Sportler gar nicht mehr zum Einsatz kommen und direkt in die Quarantäne wandern. Das wird sehr gut sein. Ich kann die Sportler auch, die momentan sich äußern und genau vor dieser Gefahr halt warnen, gut verstehen. Und was während der Olympiade passiert, ist nicht absehbar.
Wie unterscheidet sich denn die Situation mit Omikron von den vorherigen Varianten, die ja auch während der Fußball-EM zum Beispiel aktiv war?
Bei den alten Varianten war das sicherlich noch ein bisschen was anderes. Da ist auch, was zum Beispiel beim Fußball an den Untersuchungen herausgekommen ist, war das Infektionsrisiko auf dem Platz relativ gering. Bei der Omikron-Variante muss man anders denken. Die ist wesentlich infektiöser. Auch da müssen wir nicht in die Glaskugel schauen. Hier brauchen wir nur auf das Zuckerrohr schauen, was auch in anderen Ländern schon passiert ist. Da ist es durchgelaufen und es hat die Ligen durcheinander gewürfelt. Man kann das weitermachen, aber man muss in letzter Konsequenz dann schon sagen, ist das noch Wettbewerb oder ist da auch eine Wettbewerbsverzerrung drin? Im Grundsatz schwierig. Ich halte das schon für eine ganz schwierige Zeit im nächsten 2 bis 3 Monate. Wir müssen diese Omikron-Welle irgendwie durchkriegen. Und da muss man sich halt überlegen, ob man zum gegebenen Zeitpunkt halt auch mal eine Reißleine zieht.
Puh, eine schwierige Gemengelage, in der die Olympischen Spiele da stattfinden werden. Sportmediziner Wilhelm Bloch war das im SED-Interview über seine Sorgen wenige Tage vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Peking.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Topfavorit Daniel Medvedev, der steht heute Morgen, also nicht vor 9.30 Uhr, bei den Australian Open in Melbourne für eine ganz knifflige Aufgabe. Er muss nämlich im Viertelfinale gegen den Weltranglisten-9. Felix Auger-Aliassime aus Kanada ran.
Und bei der Handball-Europameisterschaft stehen sich im Hauptrundenfinale der Gruppe 1 ab 20.30 Uhr in Budapest Olympiasieger Frankreich und Weltmeister Dänemark gegenüber. Wow, welch eine Partie. Dänemark hat den Platz im Halbfinale bereits sicher. Frankreich könnte bei einer Niederlage das Halbfinale dagegen sogar verpassen.
Darüber halten euch natürlich die Kollegen von Chip and Charge über Australian Open und Tennis auf dem Laufenden und über alles andere, aber auch über Tennis natürlich ganz aktuell, das Sportradio Deutschland. Alle 15 Minuten gibt's da frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir sind morgen früh ab 7.07 Uhr wie immer für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder klickt euch rein auf meinsportpodcast.de.
Da haben wir Sport für die Ohren rund um die Uhr für euch. Klickt euch einfach durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.